NDR Info. Das Forum.
Hitler hat dieses Manuskript selbst getippt, hat dann allerdings, wenn er ein Kapitel beendet hatte, ist er dann zu Hess in die Zelle gekommen und hat es vorgelesen. Die Reaktion von Hess war für ihn interessant. Wie kommt er damit an?
Hitler als Häftling in der Festung Landsberg 1924. Dort hat er ja den ersten Teil von Mein Kampf verfasst, das jetzt in einer kommentierten Ausgabe neu erschienen ist. Über die Entstehung dieses Buches gleich ein Gespräch mit dem Historiker Volker Ulrich. Und damit willkommen zum Forum Zeitgeschichte. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Müller. Außerdem blicken wir zurück auf die Hungerwinter gleich nach dem Zweiten Weltkrieg und auf einen Brandanschlag in Lübeck vor 20 Jahren. 10 Asylbewerber kamen dabei ums Leben und nichts ist bis heute aufgeklärt. Dieses neue Jahr hat schon sein erstes viel beachtetes historisches Thema, die soeben vorgestellte Neuausgabe, eine kommentierte Ausgabe von Hitlers Mein Kampf. Wir haben hier im Programm in vielen Facetten darüber berichtet. Jetzt soll es um den historischen Hintergrund von Hitlers Buch gehen. Entstanden ist es ja im Wesentlichen während seiner Haftzeit nach dem gescheiterten Putschversuch in München im November 1923. Darüber gesprochen habe ich mit dem Historiker Volker Ulrich. Er hat all dies im ersten Band seiner Hitler-Biografie in vielen Einzelheiten beschrieben. Meine erste Frage war, ob eigentlich dieser noch ziemlich junge, erst 34 Jahre alte Putschist damals schon eine Figur war, die man in ganz Deutschland kannte.
Ja, Hitler war schon über Bayern hinaus eine nationale Größe. Er hat sich selbst ja schon vor dem Putsch von 1923 als Führer, als nationaler Führer stilisiert. Und als solcher ist er auch nicht nur in der völkischen Presse, sondern auch darüber hinaus wahrgenommen worden bereits, als der deutsche Mussolini, der jetzt ähnlich wie der italienische Duce berufen sei zu einer neuen nationalen Sendung.
Könnte man sagen, seine erste große Bühne hatte Hitler schon vor dieser Haftzeit bekommen, nämlich durch den Prozess nach dem Putschversuch 1923?
Ja, das ist richtig. Also er hat nach dem gescheiterten Putsch zunächst mal damit gespielt, sein Leben ein Ende zu setzen. In den ersten Tagen der Haft in Landsberg war er seelisch vollkommen danieder und er sagte, wenn ich eine Pistole hätte, würde ich mich erschießen. Aber dann hat er relativ schnell erkannt, dass jetzt der bevorstehende Prozess ihm die Chance bieten würde, sozusagen zu einem Neustart, indem er nämlich die Bühne des Tribunals dafür nutzen würde, jetzt sein Scheitern umzustilisieren zu einem heroischen Akt. Das ist ihm auch, muss man sagen, erstaunlich gut gelungen. Er war dann in dem Prozess vor dem Münchner Volksgerichtshof von Februar 1924 bis April 1924 war er sozusagen der Herr des Verfahrens. Er hat diesen Prozess eindeutig dominiert. Ludendorff, der ja mit ihm geputscht hatte, spielte nur eine Nebenrolle. Und man muss sagen, die bayerischen Justiz, die Richter, diesen Prozess haben ihn auch gewähren lassen. Er hatte dort die Möglichkeiten, sich breit zu entfalten, lange Reden zu halten, sogar eine vierstündige Rede. Und er bekam sogar die Möglichkeiten, andere Zeugen zu befragen, also die Rolle des Angeklagten zu vertauschen mit der Rolle des Anklägers.
Würden Sie sagen, in diesem Verhalten der Justiz steckte auch eine versteckte Sympathie für ihn?
Ja, also der Vorsitzende Richter, ein Mann namens Neidhardt, hatte deutliche Sympathien mit dem Putschisten, nicht nur mit Ludendorff, sondern auch mit Hitler und brachte dies auch durchaus zum Ausdruck. Also der Urteilsspruch fiel ja dann auch erstaunlich milde aus, wenn man bedenkt, dass das ein Staatsstreich war, bei dem immerhin 4 Polizisten neben 14 Putschisten ums Leben gekommen war das Urteil erstaunlich milde. Hitler bekam bekanntlich 5 Jahre, aber mit der Auflage, dass er nach 6 Monaten auf Bewährung wieder auf freien Fuß kommen konnte. Und in der Tat ist er nicht nach 6 Monaten, aber dann schon nach 9 Monaten aus Landsberg, aus der Landsberger Haft entlassen worden.
Und wenn man so will, das mit der Sympathie für ihn hat sich ja auch fortgesetzt in der Haftzeit. Also von dem Gefängnisdirektor selbst ist überliefert, er halte diesen Mann für einen Idealisten. Und er war offenbar von ihm beeindruckt. Wie muss man sich Hitlers Haftbedingungen dort in Landsberg vorstellen?
Die waren ausgesprochen komfortabel. Hitler hatte also eine sehr geräumige Zelle, die modern eingerichtet war. Er genoss alle möglichen Privilegien, die ein Häftling nur haben konnte. Er durfte also Besucher unbeschränkt empfangen. Es waren täglich manchmal bis zu 5 Besucher, die nach Landsberg pilgerten. Er bekam sehr viele Pakete mit allen möglichen Delikatessen, die sich dann stapelten in seiner Zelle.
Von seinen Verehrern
und Anhängern. Ja. Und zwar also, er war sehr gut versorgt. Und er hatte die Möglichkeit, mit seinen Mithäftlingen in einem ständigen Austausch zu sein. Also es war ein ganzer Flügel in Landsberg, war reserviert für die Mitputschisten. Im ersten Stockwerk saß Hitler mit 5 Mitverschwörern, unter anderem eben Hess, das waren 5. Und im unteren Flügel saßen dann 40 der Mitputschisten. Und es bestand ein ständiger Austausch zwischen diesen Gefangenen, die allerhand Freizeitaktivitäten entwickeln konnten, sportliche Aktivitäten, an denen sich Hitler allerdings dann nicht beteiligte. Er wollte ja Mein Kampf schreiben. Man traf sich abends zu Kameradschaftsabenden, Veranstaltungen, die überhaupt nicht gestört worden sind durch die Wachmannschaften, sondern im Gegenteil, die Gefängniswärter haben mehr oder weniger offen auch ihre Sympathien gezeigt mit Hitler und seinen Kumpanen. Also es war eine, man kann sagen, eine Art verschworene Gemeinschaft, die sich hier auf Staatskosten ein komfortables Leben machten.
Und die Idee zu dem Buch Mein Kampf, ist die eigentlich erst in dieser Haftzeit entstanden?
Ja, also die ist entstanden schon in den ersten Wochen der Haftzeit, nachdem Hitler sich etwas erholt hatte von diesem Schock, hat er bekannt gegeben, er wolle eine große Denkschrift verfassen. Also nach dem ersten Verhör mit dem Staatsanwalt hatte er das gesagt, er wolle eine große Denkschrift verfassen, in der er abrechnen wolle mit seinen Gegnern, vor allem mit denjenigen in der bayerischen Politik, die ihn anfänglich unterstützt hatten, mitgegangen waren eine Strecke und dann am Ende sich gegen ihn gestellt hatten. Und diese Idee, dann diese Denkschrift auszubauen zu einem Buch, ist dann Anfang 1924, hat er die getroffen. Es gibt da einige Vorstudien und dann hat er sich hingesetzt. Er bekam dann auch eine Schreibmaschine zur Verfügung gestellt und hat dann in den ersten Monaten 1924 angefangen zu schreiben. Und Schritt für Schritt dieses Projekt erweitert, was ursprünglich als reine Abrechnung gedacht war mit seinen Gegnern, erweiterte sich dann zu einer Kombination von Autobiografie und Programmschrift.
Und das ist Mein Kampf, wie wir es jetzt vor uns haben.
Wie wir es kennen. Und diese Kombination war für ihn sehr vorteilhaft, weil sie ihm die Möglichkeit bot, seine wenig rühmlichen Jahre vor 1918, über die ja sehr viele Gerüchte kursierten, umzustilisieren, sozusagen zu einer heroischen Sendung. Er stilisiert sich zu einer Art Künstlergenie, der jetzt durch diese harten Erfahrungen in Wien und München gehen musste, um dann überhaupt sich zu dieser Rolle eines Messias emporschwingen zu können.
Immer wieder liest man, Hitler habe Mein Kampf damals in Haft, er habe das nur in Teilen selbst geschrieben, beziehungsweise andere hätten das überarbeitet, redigiert und so weiter. Was ist da dran?
Ja, also das zieht sich ja fast durch fast alle Hitler-Biografien. Die Annahme, er hätte das nur zu Teilen geschrieben. Wesentliche Hilfe hätte ihm Rudolf Hess geleistet, der das Manuskript auch getippt haben soll, das stimmt nicht. Also das ist inzwischen eindeutig erwiesen, vor allem aus dem großen Briefwechsel, den Rudolf Hess gepflegt hat mit seiner Verlobten und späteren Frau Ilse Pröhl und seinen Eltern. Und daraus geht eindeutig hervor, Hitler hat dieses Manuskript selbst getippt, hat dann allerdings, wenn er ein Kapitel beendet hatte, ist er dann zu Hess in die Zelle gekommen und hat es vorgelesen. Die Reaktion von Hess war für ihn interessant. Wie kommt er damit an?
Band 1 ist ja 1925 erschienen, Band 2 dann ein Jahr später. War dieses Buch eigentlich von Anfang an ein Erfolg?
Erfolg wäre zu viel gesagt. Der erste Band in einer Auflage von 10.000 Exemplaren ging noch relativ gut. Das war also, wurde im Laufe des ersten Jahres verkauft. Sehr viel schlechter der zweite Band, der Ende 1926 erschien. Also man kann nicht sagen, dass es von Anfang an ein Bestseller gewesen sei. Die Verkaufszahlen ziehen dann interessanterweise 1929 an, schon 1929. Und das korrespondiert mit der Entwicklung der NSDAP, die ab 1929, also auch schon vor Beginn der Weltwirtschaftskrise, in den Kommunalwahlen und Wahlen auf Landesebene schon erstaunliche Zuwächse verzeichnen kann. Und ab 1930 wird es dann in der Tat, wird Mein Kampf zum Bestseller. Und das steigert sich dann auch natürlich nach 1933 nochmal bis hin eben zu einer Auflage von 12 Millionen. Also Mein Kampf dann tatsächlich das meistverkaufte, aber auch offensichtlich meistgelesene Buch.
Da sind wir bei der zweiten Legende, die es wohl gibt. Es heißt ja oft, das Buch habe zwar in vielen Schränken gestanden, es wurde ja auch teilweise ab 37, glaube ich, verschenkt bei Eheschließungen. Wurde es wirklich so wenig gelesen? Was weiß man darüber?
Ja, da gibt es inzwischen ein sehr interessantes Buch von Ottmar Plöckinger, einem der besten Kenner der Materie, der nachgewiesen hat, eben, dass die Behauptung, Mein Kampf sei ein ungelesener Bestseller gewesen, tatsächlich eine Legende ist. Eine Schutzbehauptung nach 1945 aufkommen. Das passt natürlich im Rahmen dieser ganzen Entschuldungsdiskussion. Wir haben nichts gewusst. Ob das Buch wirklich von allen, die es besessen haben, wirklich ganz gelesen haben, das mag man füglich bezweifeln. Aber in den wichtigen Teilen, programmatischen Teilen auch, in denen Hitler Auskunft gibt über seine Zielsetzung, ist es mit Sicherheit von sehr vielen Leuten gelesen worden.
Aber es kann einem ja auch im Nachhinein noch schlecht werden, wenn man dran denkt, wie viele Millionen Menschen damals in Deutschland sich doch diesem Gedankengut tief ausgesetzt haben.
Ja, man wundert sich. Also es Viktor Klemperer, der Verfasser dieser berühmten LTI, Sprache des Dritten Reiches, hat er gesagt, man kann es eigentlich gar nicht fassen, dass dieses Buch, in dem Hitler so offen Auskunft gibt über seine wichtigsten Ziele, also Vernichtung des jüdischen Bolschewismus und Lebensraum im Osten, das sind die axiomatischen Ziele, die er bereits in Mein Kampf vollkommen klar formuliert, dass dieses Buch trotzdem eine so große Resonanz gefunden hat. Das ist wirklich erstaunlich. Das zeigt, Hitler bewegt sich mit dem, was er in Mein Kampf formuliert, nicht außerhalb des Mainstreams im nationalistisch-rechtskonservativen bis völkischen Lager.
Hitlers Buch im Kontext der damaligen rechten ideologischen Aufrüstung gegen die Weimarer Republik, soweit der Historiker Volker Ulrich. Genauer nachlesen können Sie das alles in seinem Buch Adolf Hitler, die Jahre des Aufstiegs, erschienen im Verlag S. Fischer. An dieser Stelle noch ein Programmhinweis. In unserer Sendung Der Talk können Sie an diesem Sonntag ein Gespräch mit Christian Hartmann hören, dem Herausgeber der kommentierten Neuausgabe von Mein Kampf. Der Talk ja wie immer am Sonntagnachmittag nach den 16 Uhr Nachrichten. NDR Info, Sie hören das Forum Zeitgeschichte. Der 70. Jahrestag des Kriegsendes ist ja nun vorbei und die Aufmerksamkeit gilt, wie eben gehört, wieder anderen Themen. Nach dem Kriegsende aber ging damals für viele das Elend weiter, schon im ersten und vor allem dann im zweiten Winter nach dem Krieg. In diese extrem schwierige Zeit wollen wir jetzt zurückblenden, eine Zeit, in der sich politisch schon die nächsten Auseinandersetzungen abzeichneten, die des Kalten Krieges. Gleichzeitig begann für die Menschen im zerstörten Deutschland wieder so etwas wie ein Alltag. Aber ein Alltag unter härtesten Bedingungen.
Zerbombte Städte, entwurzelte Menschen, Verzweiflung, Hunger, Chaos. Deutschland in der Stunde Null. Besiegt, aber endlich befreit. Trümmerfrauen, Schwarzmarkt, Flüchtlingselend. Während die Koalition der Alliierten bereits erste Risse bekommt, versuchen die Menschen der geteilten Nation zu überleben. Nicht gerade einfach, bei 3 Gramm Fett und 3 Scheiben Brot am Tag. 800, vielleicht 1000 Kalorien gibt es auf Marken. Die Lebensmittelkarten für Rentner werden im Volksmund in bitterer Ironie Sterbekarten genannt. Bald kommt zum Hunger auch noch die Kälte. Bereits der Winter 45-46 ist eisig, doch im Jahr darauf bricht er jeglichen Kälterekord. Als Hungerwinter wird er ins kollektive Gedächtnis eingehen. Der Hamburger Bürgermeister Max Brauer.
Frierend hocken unterernährte Hunderttausende in feuchten Wohnungen, sitzen in ungeheizten Kontoren und Werkstätten und sind den steigenden Gefahren der gesundheitlichen Anfälligkeit ausgesetzt. Hinzu kommt die immer katastrophaler werdende Verknappung von wärmender Kleidung, von Schuhwerk und allem, was dazugehört.
Also wie das so kalt war, da waren die Eiszapfen drinnen bei uns im Schlafzimmer, nicht draußen.
Bei uns war der Nachttopf unterm Bett eingefroren, das Brot war eingefroren, furchtbar.
Aus einem Zeitungsbericht.
Die sibirischen Kaltluftmassen haben ganz Europa erfasst und in Eis erstarren lassen. Von London bis Berlin wurden erstmalig in diesem Winter Temperaturen von 20 Grad unter Null, Stürme und Schneefälle gemeldet. In der US-Zone Deutschlands mussten 75 von 100 aller Industrieunternehmen stillgelegt werden. Der innere Hafen von Kiel fror zu. Und in Hamburg wurden die ersten Todesfälle durch Erfrieren gemeldet.
Ein großes Sterben ist ausgebrochen und täglich steigt die Zahl der Todesopfer. Das ist wirklich das Schicksal Berlins in diesem lang andauernden, grauenvollen Winter.
Was sagst jetzt du zu der jetzigen Lage?
Ja, nette Lage. Bald werden wir uns ganz hinlagern. Weil wir vor Hunger nicht mehr stehen können, dann haben wir die richtige Lage. Dann braucht nur mehr der Herr Bezirksarzt kommen und den Hungertod feststellen, dann sind wir friedhofreif.
Das stimmt. Versuchsweise hat man kürzlich bei einem total Verhungerten Wiederbelebungsversuche angewendet und hat dem Verhungerten eine ganze Leoni-Wurst vor die Nasen hingehalten. Aber der Wiederbelebungsversuch blieb ohne Erfolg, weil der Verhungerte wegen einer Leoni-Wurst gar nicht mehr auf diese miese Welt zurückkehren wollte.
Die Toten zu beerdigen, sogar das macht Probleme. Der Boden ist bis zu 1 Meter tief gefroren. Aber auch für die Überlebenden verschlechtern sich die Bedingungen tagtäglich.
Oma ist ja verhungert in Königsberg im ersten Jahr noch. Es gab ja nichts.
Wie haben Sie sich denn über Wasser gehalten, also Ihre Mutter
und meine
Sie
Mutter damit? Hat immer gesagt, wenn wir Brennnessel und Melde nicht gehabt hätten, davon wurde eben Wassersuppe gekocht. Und ab und zu fand man noch einen Apfel, sofern es nicht abgeerntet war, und Pferdehafer. Der piekte, wenn man ihn gegessen und geschluckt hat, und er piekte auch, wenn er wieder rauskam. Das weiß ich noch sehr genau.
Der Gedanke an frisch gebackenes Brot machte mich ganz dumm im Kopf.
Heinrich Böll, das Brot der frühen Jahre.
Ich streifte oft abends stundenlang durch die Stadt und dachte nichts anderes als Brot. Meine Augen brannten, meine Knie waren schwach und ich spürte, dass etwas Wölfisches in mir war. Brot. Ich war brotsüchtig, wie man morphinsüchtig ist. Noch jetzt überkommt mich die Erinnerung an die wölfische Angst jener Tage. Und ich kaufe Brot, wie es frisch in den Fenstern der Bäckereien liegt.
Herr Wirt, die Kehle ist verdorrt. Wir wollen Coca-Cola haben, und zwar sofort.
In den westlichen Zonen ist das britisch besetzte Ruhrgebiet die zentrale Krisenregion. Kohle ist knapp, es fehlt an Lokomotiven und intakten Schienen. Telegrafenmasten werden als Brennmaterial abgesägt. Fährt ein Zug, versuchen die Menschen, ihn zu stürmen, um Kohlen zu klauen. In Hamburg etwa kommen nur noch 30 von 100 Kohlelieferungen an. Und Nahrungsmittel fast gar nicht mehr. Weil viele Waren legal kaum noch zu bekommen sind, blüht der Schwarzmarkt. Ein Ei gibt es für 12, 20 Zigaretten für 150 Reichsmark. Ein Pfund Butter kostet 300 Reichsmark und ein Kilo Bohnenkaffee 1100. Auch gefälschte Persilscheine kann man auf dem Schwarzmarkt erwerben. Positive Leumundszeugnisse für bevorstehende Entnazifizierungsverfahren.
Aha. Was ist jetzt schon wieder los?
Hier? Hallo, Frau Schmidt.
Ja, was wollen Sie denn?
Ja, ist wegen der Erika.
Ist dem Kind was passiert?
Nee, ist ihr nichts passiert, aber ich habe ihr eben von ihr was gekauft. Wissen Sie darüber Bescheid, dass sie so schwarz verkauft?
Ja, warum denn nicht?
Na, ich weiß ja nicht, so als Mutter.
Ja, wir müssen doch leben.
Kriegen Sie sonst kein Geld?
Was soll man denn sonst leben? Nö, mein Mann ist in Russland in Gefangenschaft. Ah. 4 Kinder habe ich noch, die Erika ist die Älteste. Ich selbst kann nicht weg, ich kann nicht arbeiten, ich muss meine Kinder versorgen.
Haben Sie keine Angst mal um das Mädchen?
Auch Angst. Die kann gut laufen, wenn die Polizei kommt.
Ja, ich meine mal so viel später.
Ach je, so oder so kaputt, ob das jetzt oder wann?
Na ja.
Ich meine, jetzt können wir wenigstens leben, wenn sie so auf den schwarzen Markt geht und ein bisschen was verkauft. Ne? Muss ja nur schließlich sein.
Im April 1947 weicht die Kälte endlich. Die Menschen können aufatmen, zumindest ein wenig. Denn der Hunger in den Städten bleibt. Erst mit der Währungsreform im Juni 1948 stabilisiert sich die Versorgungslage. Erst jetzt ist für viele Deutsche der Krieg wirklich vorbei.
Margot Litten über die Hungerwinter nach dem Zweiten Weltkrieg. Und jetzt ein Sprung um einige Jahrzehnte in die 90er Jahre, also schon die Zeit nach der Wiedervereinigung. Die Freude über dieses unverhoffte Geschenk der Geschichte wurde damals schon bald getrübt durch hässliche ausländerfeindliche Übergriffe. Der Tiefpunkt dabei war ein Brandanschlag in Lübeck vor 20 Jahren, bei dem 10 Menschen starben. Und bis heute ist die Tat nicht aufgeklärt.
In der Unterkunft in der Lübecker Hafenstraße waren Asylbewerber aus Afrika und dem Nahen Osten untergebracht. In der Nacht zum 18. Januar 1996 gegen 3 Uhr stand das Haus plötzlich in Flammen. Kinder standen an den Fenstern des zweiten Stockwerkes. Wenig später gab es einen dumpfen Knall. Das Feuer hatte durchgezündet, wie es im Fachjargon der Feuerwehr heißt. Die Kinder verbrannten bei lebendigem Leibe. Andere Bewohner wurden von den Flammen in ihren Zimmern eingeschlossen und erstickten. Ein Inferno mit schreienden Menschen, heulenden Sirenen und überforderten Rettungskräften. Lübecks damaliger Bürgermeister Michael Boutelier eilte noch während der Lösch- und Bergungsarbeiten an die Brandstelle.
Und fand, was für mich so ein unglaublich auch bleibendes Signal war, einen umgekippten Feuerleiterwagen, dessen Alarmsignal oben noch sich drehte, aber die gesamte Leiter war umgekippt. Und die Menschen, die Betroffenen in diesem Heim, die sind völlig orientierungslos und weinten. Und wir haben sie dann in einen Bus begleitet.
Es handelte sich, das war schnell klar, um Brandstiftung. Die Täter hatten 10 Menschen auf dem Gewissen und trugen die Verantwortung dafür, dass weitere 38 Personen teils lebensgefährliche Verletzungen davontrugen. Noch in der Tatnacht wurden die Personalien von 3 Neonazis aufgenommen, die in der Nähe des Brandortes standen und frische Brandspuren aufwiesen. Sie wurden von Rechtsmedizinern gründlich untersucht und man nahm auch Haarproben. Der Journalist Andreas Junke von der Wochenzeitung Die Woche recherchierte damals in dem Fall.
Das war natürlich einer der gravierendsten Indizien gegen sie. Dann haben sie verschiedene Erklärungen dafür abgegeben. Der eine wollte seinen Ofen befeuert haben und sich dabei die Haare versenkt haben. Der zweite hatte angeblich einen Hund mit einer, Haarspraydose malträtiert, die er in Flammen gesetzt hatte. Und der dritte hatte in den Tank seines Mofas reingeleuchtet, um zu schauen, ob da noch Benzin drin war und sich dabei die Haare versenkt.
3 rechte Ausländerfeinde aus kleinkriminellem Milieu mit eindeutigen Brandspuren, die nicht älter als 24 Stunden waren, für die sie lächerliche Erklärungen abgaben. Und ein Alibi hatten sie auch nicht. Der Fall schien unmittelbar vor der Aufklärung zu stehen. Doch dann meldete sich plötzlich bei der Polizei ein Sanitäter. Er berichtete, er hätte in der Brandnacht einen libanesischen Bewohner der abgebrannten Unterkunft behandelt, der hätte ihm gesagt, wir waren's. Daraufhin wurden die Neonazis nach Hause gefahren, der beschuldigte Libanese kam in Untersuchungshaft. ein Bewohner als Brandstifter, der damalige Lübecker Oberstaatsanwalt Heinrich Wille über das mutmaßliche Motiv.
Rassistische Tendenzen sind nichts, was als Privileg der Westeuropäer festzuhalten ist, sondern es gibt auch rassistische Tendenzen beispielsweise unter arabischen Völkern gegenüber Schwarzafrikanern. Das dürfen wir nicht vergessen. Und in diesem Sinne möchte ich sogar annehmen, dass rassistische Tendenzen hier schon eine Rolle gespielt haben.
Safwan Eid, so hieß der Libanese, bestritt die Tat. Als juristischen Beistand wurde ihm die Strafrechtlerin Gabriele Heinecke zur Seite gestellt.
Die Fantasie der Staatsanwaltschaft, Safwan Eid sei runtergelaufen, sozusagen um seine eigene Familie anzuzünden, sei dann hochgelaufen, ja unter das Dach und habe gewartet, bis der Brand ihn erfasst. Das alles sind solche absurden Theorien. Es war ein blindes Getappe im Dunkeln und die Behauptung, die Bewohner des Hauses Hafenstraße 52 hätten sich selber angezündet.
Um den mutmaßlichen Brandstifter zu überführen, wurden seine Gespräche in der Besucherzelle abgehört. Die Abhöraktion endete für die Ermittler allerdings als Desaster.
Weil der uns so hochgelobte Sachverständige und Experte für Mundarten im Libanon leider die Dinge doch falsch verstanden hatte. Auch war die Qualität der Aufnahme nicht besonders gut, das muss man auch sagen. Die örtlichen Polizisten mit ihren Aufnahmetechniken haben wirklich auch kein Meisterstück abgeliefert. Also, dieses konnte nicht mehr als geständnisgleiche Aussage gewertet werden und so kam es erneut zu einem Freispruch.
Der Beschuldigte wurde in erster und zweiter Instanz freigesprochen. Aber wer, wenn nicht der Angeklagte, war für den zehnfachen Mord verantwortlich? Bis heute ist diese Frage unbeantwortet. Und die Öffentlichkeit gab sich seinerzeit allmählich damit zufrieden, dass ein Täter nicht ermittelt werden konnte. Nachdem aber 2011 die NSU-Killer Mundlos und Böhnhardt aufflogen, zeigte sich bei der Analyse der polizeilichen und geheimdienstlichen Fahndungsarbeit ein stets identisches Muster. Man suchte das Tatmotiv ausschließlich im Umfeld der Getöteten. Auf die Idee, es könnte sich um Morde aus rassistischen Gründen handeln, kam man in keinem einzigen Fall. Hat man im Falle des Lübecker Anschlages nicht ebenso vorurteilsbeladen gearbeitet? Muss nicht deshalb das Verfahren neu aufgerollt werden? Ex-Oberstaatsanwalt Heinrich Wille.
Es gibt nicht den geringsten Anlass, es gibt keine objektiven Fakten und ich sehe auch nicht, wo sie herkommen können. Das, was jetzt gemacht wird, um hier vor dem Hintergrund dieser NSU-Affäre Stimmung zu machen, hier die Sache aufzuwärmen, ist unseriös aus meiner Sicht und eine Legendenbildung dieser Art ist schädlich.
Anders sieht man das in weiten Teilen der Lübecker Öffentlichkeit. Jährlich findet eine Trauerkundgebung statt.
Lübeck trauert heute um die Opfer des noch immer nicht aufgeklärten Brandes und es bleibt den Angehörigen der Toten, den lebenslang geprägten Opfern und der Öffentlichkeit unverständlich, warum deutsche Ermittlungsbehörden nicht in der Lage sind, dieses Geschehen aufzuklären, solange noch Beweise und Erinnerung vorhanden sind.
Sie alle sind überzeugt, dass es sich um einen rassistischen Brandanschlag handelte. Und Jahr für Jahr fordern sie erneut, nehmt die Ermittlungen wieder auf. Ohne Resonanz. Die Akten sind geschlossen. Man könne den Brandanschlag nur dann erneut aufrollen, wenn konkrete Anhaltspunkte für Ermittlungen vorliegen. Aber da niemand ermittelt, wo sollen neue Anhaltspunkte herkommen? Lübecks ehemaliger Bürgermeister Michael Boutelier glaubt nicht mehr an Aufklärung.
Aber kritische Fragen, Transparenz in der Frage, weshalb diese Ermittlungsergebnisse nicht mehr nachvollziehbar sind, das würde sich schon lohnen, auch darüber zu reden, inwieweit denn in Schleswig-Holstein also die rechten Netzwerke wirksam sind. Und dass man misstrauisch sein muss gegenüber allen staatlichen Stellen, die sich mit der Frage solcher Netzwerke befassen, auch in Schleswig-Holstein, das finde ich nur selbstverständlich angesichts dessen. Man muss denen allen misstrauen.
Der tödliche Brandanschlag in Lübeck vor 20 Jahren und die völlig unprofessionellen Ermittlungen danach, das war Rainer Link über ein beschämendes Kapitel bundesdeutscher Geschichte. So viel für heute im Forum Zeitgeschichte. Ein schönes Wochenende noch. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.
NDR Info.
Wissen, was die Welt bewegt.